Willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Die Benisch-Dekrete stellen dem britischen Premier Tony Blair zufolge keine Hindernisse auf dem Weg Tschechiens in die Europäische Union dar. Beim Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman am Montag in Prag bekräftigte Blair seine zuvor in den Gesprächen mit den Vorsitzenden von Abgeordnetenhaus und Senat, Václav Klaus und Peter Pithart, gemachten gleichlautenden Aussagen. Zeman dankte seinem Amtskollegen für diesen Standpunkt. Blair wiederum dankte der Tschechischen Republik für die Beteiligung tschechischer Ärzte an der internationalen Schutztruppe in Afghanistan. Bei seinem Staatsbesuch in Malta ist der tschechische Präsident Václav Havel am Montag in La Valletta mit seinem maltesischen Amtskollegen Guido De Marco zusammengetroffen. Während ihres Treffens haben beide Politiker vorrangig über die Erweiterung der Europäischen Union und über deren Zukunft gesprochen. Malta gehört ebenso wie die Tschechische Republik zu den Ländern, die sich derzeit intensiv um die EU-Mitgliedschaft bemühen. Der zweite Reaktorblock des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin soll am 15. April anlaufen. Dies verkündete Temelin-Sprecher Melanie Bessage am Dienstag. Etwa zum gleichen Zeitpunkt soll auch der erste Block nach einer rund achtwöchigen Pause wieder hochgefahren werden und die Energiebereitstellung fortsetzen. Der Wagenhersteller Škoda Auto hat sich am Mittwoch dem sogenannten Appell von Trutnov gegen die starke Krone angeschlossen, der von bereits mehr als 40 Unternehmen unterstützt wurde. Die Regierung und die Tschechische Nationalbank werden darin aufgefordert, Maßnahmen gegen die Stärkung der Währung zu treffen. Wie der Sprecher der Firma Milan Smutný am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK sagte, verweist Škoda Auto als der größte Exporteur hierzulande bereits seit einem Dreivierteljahr auf dieses Problem. Es sei daher logisch, dass die Firma den Appell unterstützte. Am Donnerstag hat der Wechselkurs der tschechischen Währung kurzzeitig eine neue Schallmauer durchbrochen. Nach Beendigung der turnusmäßigen Sitzung des Bankenrates der Tschechischen Nationalbank war der Kurs zunächst auf den neuen Rekordwert von 29,90 für einen Euro gestiegen. Mit einer Stippvisite in Südböhmen und der Übernahme der Ehrendoktorwürde der Hochschule für Ökonomie in Prag hat EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen am Freitag seinen zweitägigen Besuch in Tschechien beendet. Tags zuvor hatte Verheugen den tschechischen Politikern in Prag versichert, dass die EU-Kommission die umstrittenen Benisch-Dekrete auch weiterhin nicht zum Gegenstand der Beitrittsverhandlungen mit Tschechien machen will. Demgegenüber will das tschechische Abgeordnetenhaus vermutlich noch im April eine Debatte zu den Dekreten führen. Der Magistrat der tschechischen Hauptstadt Prag hat der Errichtung einer zentralen deutschen Kriegsgräberstätte auf dem ehemaligen evangelischen Friedhof im Ortsteil Strašnice zugestimmt. In Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurden hierher die sterblichen Überreste altdeutscher Soldaten des Zweiten Weltkriegs überführt, die derzeit in und um Prag begraben liegen, erklärte der Bürgermeister von Prag 10, Karel Wirut, am Donnerstag vor Journalisten. Früheren Schätzungen zufolge handelt es sich um bis zu 5000 Gräber. Die letzte Ruhestätte sollte innerhalb eines Jahres eingeweiht und dann auch zu einem gewissen Symbol der Versöhnung werden, sagte Wirut. Soweit die Wochenschau.
Vielen Dank an das Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zu den Wochenendsendungen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Olaf Barth. In unserem Programm geht es nun weiter mit Katrin Bock und einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Diesmal über Tschechien auf der Titanic. Im Anschluss daran lädt sie Markéta Mardová in der Touristensprechstunde nach Südböhmen ein.
Vor 90 Jahren, am 15. April 1912 gegen 2 Uhr morgens, versank die Titanic im Atlantik und wurde zur Legende, die seitdem Tausende in aller Welt fasziniert. Auch im weit vom Meer entfernten Tschechien gibt es Menschen, die der Faszination dieses Schiffes erlegen sind, wie Petr Bolášek aus dem kleinen mittelböhmischen Ort Vysoká Liben. Sollten Sie einmal auf der Hauptstraße zwischen Mělník und Mladá Boleslav unterwegs sein, wird Ihnen sein Haus sofort auffallen. Denn es ist mit für Tschechien äußerst untypischen Motiven bemalt. Meereswellen und Schiffen. Stolz verkündet eine Aufschrift Titanic Museum. Nun, das Titanic-Museum in Böhmen hat seine besten Zeiten bereits hinter sich. Doch so absurd, wie die Meereswellen in Böhmen im ersten Augenblick wirken, ist die Idee eines tschechischen Titanic-Museums doch nicht. Denn es sollen auch Tschechen auf dem Luxusdampfer gewesen sein, als dieser vor 90 Jahren in den eisigen Fluten des Atlantiks versank. Zwei von ihnen, Josef Kielbasser und Rudolf Linhardt, berichteten 1962, 50 Jahre nach jener schicksalshaften Nacht, im tschechoslowakischen Rundfunk über ihre Erlebnisse.
On mi říkal, že kapitalisté pojedou do Ameriky, že měl by dobrý způsob.
Ein Freund sagte zu mir, dass ein großes Schiff nach Amerika fahren wird und dass das eine gute Gelegenheit sei, nach Amerika zu kommen. Ich hatte schon genug von der Arbeit in Vítkovice und so fuhren wir.
So beschrieb Josef Kielbasser den Beginn seines Abenteuers. Ohne seinen Eltern etwas zu sagen, lief der damals 16-Jährige von zu Hause fort und fuhr nach Southampton, wo die Titanic im Hafen lag. Die meisten Besatzungsmitglieder wurden erst kurz vor dem Auslaufen angeheuert. So war es kein Problem, Arbeit zu finden. Josef Kielbasser wurde Kellner. Der damals 22-jährige Rudolf Linhardt fand Arbeit als Steward in der ersten Klasse. Er bediente die vermögenden Reisenden in ihren Kajüten.
Auf das Schiff bin ich mit Protektion gekommen. Vorher habe ich in London in einem Hotel gearbeitet und dessen Chef kannte den Chef von der White Star Line und hat mich als Zimmerkellner empfohlen. Am 5. April 1912 bin ich in Southampton angetreten. 22 Jahre war ich damals.
Beide Tschechen erinnerten sich auch nach 50 Jahren lebhaft an die Geschehnisse jener schicksalshaften Nacht, die seitdem so oft Stoff für Bücher und Filme geliefert hat. Rudolf Linhardt schildert die ersten Minuten nach dem Zusammenstoß des Schiffes mit dem Eisberg wie folgt.
Ich hatte schon Feierabend und lag in unserer Kajüte oben im Bett und habe meinen Kollegen beim Kartenspiel zugeschaut. Plötzlich spürten wir einen kleinen Stoß und fragten uns, was das wohl war. Danach war wieder alles ruhig. Aber 5 oder 10 Minuten später kam einer angerannt und rief, »We are going down! Wir sinken!« Da bin ich gleich von meinem Bett aufgesprungen, habe meinen Pullover angezogen, die Mütze aufgesetzt und bin aufs Deck gerannt.
Auch Josef Kielbasser spürte in seiner Kajüte einen leichten Stoß.
Jeder mi pravda a naraz mi narazili na ledovec.
Eine Erschütterung, als wir den Eisberg rammten. Wir spürten eine leichte Erschütterung. Danach war Ruhe, nichts ist passiert. Ein Matrose kam und hat gesagt, das reparieren wir wieder und fahren weiter. Ein bisschen Angst hatte ich damals schon.
Zunächst nahm man an, der Eisberg habe nur ein kleines Loch in den Rumpf gerissen. In Wirklichkeit hatte er jedoch einen mehrere Dutzende Meter langen Riss hinterlassen. Die Besatzung, einschließlich Rudolf Linhardts, wurde an die Pumpen kommandiert.
Wir Angestellten mussten an die Pumpen, aber dann haben wir aufgehört, weil wir sahen, dass es nichts hilft. Dann kam auch ein Offizier und sagte uns, wir sollten aufhören.
Als nächste Aufgabe wartete auf den böhmischen Zimmerkellner das Wecken seiner Passagiere in der ersten Klasse. Einige weigerten sich zunächst, den Anweisungen Folge zu leisten, da sie schon geschlafen hatten. Auf Deck herrschte Chaos. Keiner wusste so recht, was zu tun und wie ernst die Situation war. Rudolf Linhardt wurde beauftragt, Frauen und Kinder in die Rettungsboote zu setzen. Dabei erlebte er hysterische Abschiedsszenen, da die Frauen ihre Männer nicht verlassen wollten. Linhardt selbst kam auf das 8. Rettungsboot, das von der Titanic gelassen wurde.
Ich bin auf das 8. Rettungsboot gekommen, allerdings konnte ich nicht rudern. Wir waren 40 bis 45 Leute, vor allem Frauen und Kinder. Auf jedem Rettungsboot waren 6 bis 8 Besatzungsmitglieder. Wir ruderten vom Schiff weg und dann sahen wir, wie auf einmal die Lichter ausgingen und die Leute ins Wasser sprangen. Die, die Rettungswesten anhatten, versuchten sich an unserem Boot festzuhalten oder reinzuklettern. Aber wir waren voll, wir mussten ihnen auf die Hände schlagen, weil wir Angst hatten, dass unser Boot kentert. Das war wirklich nicht angenehm, wenn sie jemand mit großen Augen anschaut. Aber wir mussten das machen.
Josef Kielbasser war noch an Bord der Titanic, als die Heizer die Feuer löschten. Ein Matrose führte den verwirrten Kellner aus Ostmeeren zu den Rettungsbooten. In einem von diesen fand sich Kielbasser ein paar Minuten später wieder.
Es war schon dunkel, nichts habe ich gesehen. Ich erschrak mich, weil ich dachte, da zieht mich einer ins Wasser. Aber zum Glück war ich auf einem Boot, das gerade ins Wasser gelassen wurde. Der Offizier befahl schnell, vom sinkenden Schiff wegzurudern. Ich habe aber nicht gerudert. Ich saß im Boot und habe vor Angst geweint.
Ein paar Stunden später wurden die Überlebenden von der Carpathia gerettet. Diese brachte sie nach New York, wo sich die Wege der beiden Tschechen trennten. Während Josef Kielwasser direkt zurück nach England und von dort nach Mähren fuhr, versuchte Rudolf Linhardt zunächst sein Glück in der neuen Welt, kehrte aber bereits 1913 in seine Heimat zurück. Während über das weitere Schicksal des Kellners Josef Kielwasser nichts weiter bekannt ist, außer dass er in das mährische Witkowice zurückkehrte und seinen Eltern von den Abenteuern auf seinem Weg in die neue Welt erzählte, wissen wir vom Zimmerkellner Josef Linhardt, dass er nach dem Ersten Weltkrieg eine Kneipe auf dem Land aufmachte, während der deutschen Okkupation von der Gestapo verhaftet wurde und 3 Jahre im Gefängnis saß. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er schließlich Leiter von Hoteleinrichtungen in Nordböhmen. Immer wieder wird hierzulande nach weiteren Tschechen geforscht, die sich an Bord der Titanic befunden haben könnten. Da 1912 die Tschechoslowakei noch nicht existierte und das Herkunftsland der Tschechen der Vielvölkerstaat der Habsburger Monarchie war, ist es schwierig, allein anhand der Namen auf den Listen festzustellen, ob jemand aus den böhmischen Ländern stammte oder nicht. Dennoch scheint es für einige Tschechen ein interessantes Hobby zu sein, Landsleute an Bord der Titanic zu entdecken. Einer von den Entdeckten ist ein gewisser Viktor Halver. Dieser erzählte gerne Abenteuergeschichten und gab an, als blinder Passagier auf der Titanic gereist zu sein. So erklärte Halver die Tatsache, dass er auf keiner Namensliste zu finden war. Abenteuerlich klingt auch seine Geschichte. Mit einer Schwimmweste sei er in das kalte Wasser gesprungen, zu einem Rettungsschiff geschwommen und von dessen Insassen hineingezogen worden. In den 40er Jahren berichtete eine tschechische Tageszeitung über einen weiteren Tschechen, der an Bord der Titanic gearbeitet haben soll. Karel Stanke soll im Bordorchester gespielt haben. Doch auch sein Name ist auf keiner Liste zu finden. Der Musiker soll ebenfalls den Untergang überlebt haben, aber unter so einem Schock gestanden haben, dass er 2 Jahre später starb. Den tschechischen Titanic-Forschern gaben auch 2 damals 3 bzw. 4 Jahre alte Brüder Hoffnung, die überlebten, deren Vater aber ertrank. Auf einem Zeitungsfoto erkannte ihre Mutter, eine Frau mit dem typisch tschechischen Namen Navratilova, die beiden Titanic-Waisen. Der Name täuschte allerdings. Die Mutter war keine Tschechin, sondern Italienerin, die einen Slowaken geheiratet hatte. Der ältere der beiden Jungs verstarb vor 4 Jahren in Frankreich als ältester männlicher Überlebender der Titanic im Alter von 90 Jahren. Und noch jemand aus Böhmen erlebte jene dramatische Nacht vor 90 Jahren auf dem Atlantik. Alois Jelitek aus dem mährischen Mohelnice arbeitete auf der Carpathia, die als erste die Unglücksstelle erreichte. Für seinen Einsatz bei der Rettung der Überlebenden der Titanic erhielt der Tscheche eine Auszeichnung sowie ein Bild der Titanic. Dieses befindet sich nun im Museum von Mohelnice und erinnert dort ebenso wie die Titanic-Fassade in Vysoká Líbeň hierzulande an den Untergang der Titanic. Das war es auch schon wieder für heute aus der tschechischen Geschichte. Auf Wiederhören in 2 Wochen, sagt Katrin Bock.
In der heutigen Touristensprechstunde wollen wir über eine Region berichten, die besonders dank ihrer Glasherstellung zur Berühmtheit gelangte. Die Rede ist von der südböhmischen Region von Nové Hradi, Hradzen, die ehemalige Herrschaft der Grafen Bukoj, zu deren Besuch sie nun Markéta Maurová einlädt.
Touristensprechstunde. Musik.
Unser Ausgangspunkt befindet sich nicht direkt in Nové Hrady, Grazen, sondern in der südböhmischen Metropole České Budějovice, Budweis. Im dortigen südböhmischen Museum wurde Ende März eine Ausstellung eröffnet, die im letzten Jahr bereits im Prager Museum für Kunstgewerbe zu sehen war und dank Leihgaben aus vielen tschechischen Museen und Schlössern zustande kommen konnte. Das Buchweusche Glas in Böhmen, 1620 bis 1851, so der Titel. Unter den vielen Besuchern, die bei der Eröffnung die ausgestellten Exponate bewunderten, war auch Gräfin Margarete von Buchweu, die eigens zu diesem Anlass aus Bayern anreiste. Wie Sie bald selbst hören können, wusste sie vieles über die Geschichte der Glasherstellung in ihrer Familie erzählen. Die Buchweus sind ein aus der französischen Grafstadt Artois stammendes Geschlecht. Wie gerieten sie also nach Böhmen, können Sie zu Recht fragen. Die Antwort lautet ähnlich wie bei vielen anderen ausländischen Adelsfamilien. Sie kamen im Laufe des Dreißigjährigen Krieges. Der kaiserliche General Karl Bonaventura Graf Buchweu de Longueval wurde im Jahre 1620 für seine Kampfverdienste auf der Seite der Habsburger und insbesondere für seine hohe finanzielle Unterstützung, die er ihnen gewährte, mit den vorher konfiszierten Herrschaften Nové Hrady, Grazen, Rosenberg und Libějovice in Südböhmen belohnt. In der Region mit einer reichen Glastradition bemühten sich die Buchweus bald an die Tradition der von jeher berühmten Rosenberger Glashütten anzuknüpfen, wobei vor allem die Herrschaft Nové Hrady, Grazen, eine besondere Rolle spielte. Geografisch ist diese Region im Westen mit dem Fluss Malše begrenzt, im Osten mit dem kleinen Fluss Stropnice, im Norden mit dem Hügelland von Slepičí hory und die südliche Seite ist vom Gebirgsmassiv Novohradské hory eingeschlossen. Die Naturverhältnisse haben hier eine Rohstoffbasis für die Entstehung und Entwicklung von Glashütten gebildet. Die Urwaldbestände gewährten Qualitätsbrennholz. Es gab hier auch reichhaltige Glassandvorkommen und die Flüsse boten sich als Energiequellen an. Dieses Herstellungspotenzial hat man zum Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts zur Gründung von Glashütten benutzt. Die erste Glashütte in dieser Region, erstmals im Jahre 1401 erwähnt, war in Clajary. Erst seit dem Jahre 1588 erinnert man an die Glashütte in Wilhelmova Hora, Wilhelmberg, die im heutigen Hojnávoda, die Wilhelm von Rosenberg gründete. Hier erzeugte man Glas venezianischen Stils, bemalt und vergoldet. Die Erzeugnisse waren vor allem für das Rosenberger Haus bestimmt, gelangten jedoch auch im Ausland zu bedeutendem Ruf. Nach dem Untergang dieser Glashütte zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges gründete Marie Magdalena Buchweu im Jahre 1623 die Neuhütte auf dem Wilhelmberg, die bis zum Jahre 1677 in Betrieb war.
Das Buchweusche Glas fußt auf einer Tradition, die schon die Rosenberger in Südböhmen begründet haben. Nur die erste Buchweu in Böhmen, Maria Magdalena, eine geborene Italienerin, die ein Schloss bei Lüttich hatte, hat dann hier für den wirtschaftlichen Aufschwung während des Dreißigjährigen Krieges noch gesorgt und hat Hütten wieder eröffnet und hat Impulse von Glas à la façon de Venise aus Belgien mitgebracht.
Dass die Hütte damals rege Kontakte mit der niederländischen Gläserregion unterhielt, wird unter anderem durch eine Hüttenordnung aus dem Jahre 1650 bewiesen. Glasformen, die darin beschrieben werden, waren mit der zeitgenössischen Glasproduktion Westeuropas eng verwandt.
Die weitere Geschichte ist, dass ihr Sohn dann einen Glasmann, das heißt eigentlich glaube ich eher, das war ein Verwaltungsfachmann, auch aus diesem Raum, aus Nordfrankreich mitgebracht hat und hier die erste Kristallglashütte überhaupt gebaut hat in Grazen.
Dieser Franzose, Louis Levasseur de Simon, produzierte in seiner Kristallhütte ein vollkommen klares, reichlich geformtes Hohlglas, aus dem man verschiedene Tischverzierungen in Form von Tieren oder Schiffen gemacht hat. Den Erfolg von Dossimons Erzeugnissen belegen mehrere Quellenüberlieferungen in die Buchweuschen und benachbarten Herrschaften,
aber auch nach Prag, Breslau, Wien und sogar nach Venedig und Florenz, die selbst bedeutende Zentren der Glasproduktion waren. Das böhmische Glas begann in jener Zeit für sie die erste ernsthafte Konkurrenz darstellen.
Der Höhepunkt dieser Produktion war so ab 1680 und das hat eine Glasschneiderfamilie, die Lechners, nach Grazen gezogen, die hier drei Generationen lang wirklich Spitzenproduktion hervorgebracht haben. Er hat außerdem noch etwas sehr Interessantes produziert, das ist Weisel. Wir haben lange nicht gewusst, was Weisel ist, aber ich habe es dann glücklich dank des Wörterbuches der Gebrüder Grimm herausgekriegt. Das ist ein inzwischen nicht mehr existierendes deutsches Wort für Opal. Er hat also versucht, echten Opal zu imitieren und wir haben also hier in der Ausstellung einige wunderschöne Stücke davon.
Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts war jedoch der Glasproduktion in Grazen nicht besonders günstig geneigt.
Dann gab es einen ziemlichen Niedergang aufgrund der Türkenkriege. Da war Böhmen steuerlich mehr belastet als alle anderen Habsburger Länder. Und das haben natürlich auch die Glashütten zu spüren bekommen. Dann gab es einen Aufschwung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dank der merkantilistischen Ideen der damalige Herrschaftsbesitzer der Herrschaft Grazen, Johann, war ein sehr aufgeschlossener Reformer, Reformen in jeglicher Hinsicht, wirtschaftlich und sozial vor allem. Und er hat sehr viele neue Hütten gebaut im Böhmerwald. Und dank dieser Hütten hat dann sein Neffe ganz groß einsteigen können in die Glasproduktion, hat also die Hütten in eigener Regie übernommen. Und nachdem er auch Techniker und Chemiker und Erfinder war, hat er Experimente gemacht oder machen lassen mit Glas und hat das schwarze Hyalit, ein völlig schwarzes Steinglas, produziert. Das ist so wie Obsidian ungefähr. Und die Gegenstände schauen aus wie japanische Lackarbeiten.
Mit dem Naturwissenschaftler und Philosophen Georg Franz Buquoy, er starb 1851 in Prag, ging die Blütezeit der Buquoy-Glasherstellung jedoch langsam zu Ende.
Noch 1855 haben die Buquoyschen Hütten auf der Industrieausstellung in Paris eine Silbermedaille bekommen, aber schon nicht mehr für dieses Steinglas, weder für das Rote noch fürs Schwarze noch fürs Bunte. Da war die Mode einfach vorbei. Es gibt eben auch Mode in der Glasproduktion und es war diese Silbermedaille für das hochwertige Kristallglas. Und dann kommt natürlich schon die Massenproduktion mit amerikanischen Pressglasformen auf den Markt. Das haben die Buquoys noch eine Zeit lang mitgemacht, aber dann sind sie eigentlich mehr und mehr ausgestiegen aus der Glasproduktion und haben ihre Hütten entweder geschlossen oder an die Firma Stölzle verpachtet. Und 1903 ist also die letzte Hütte geschlossen worden.
Margarete von Buquoy verfügt über weit gefächerte Kenntnisse über das Glas aus der Herrschaft Grazen in Südböhmen. Was hat ihr Interesse dafür geweckt?
Der Ausgangspunkt war natürlich das Interesse an der Familiengeschichte, aber dann habe ich einfach Freude an schönem Glas. Der Anfang war, dass ich als Studentin hier ein Glas gekauft habe und mit furchtbaren Schwierigkeiten, Sondergenehmigung vom Museum und mit Zolldeklaration und so weiter, damals in den 60er Jahren noch, ja, Novotny-Ära war das, vorübergebracht habe. Und das ist eigentlich gar kein so ein besonderes Stück, wenn ich es heute überlege. Und das war der Anfang von aber einer ganz kleinen Sammlung, weil die Sachen sind so teuer, dass man als normaler Mensch ja da gar nicht mitsammeln kann. Aber ich habe dann eben mehr das Gewicht auf die Forschung gelegt. Ich habe halt aus Katalogen oder von Fotos von Museen mir geben lassen.
In der letzten Frage kehren wir zur Ausstellung zurück, mit der unsere heutige Erzählung begonnen hat. Was kann man im Südböhmischen Museum in České Budějovice Budweis alles sehen?
Ja, hier ist eigentlich dokumentiert, wie reichhaltig das Buquoy-Glas ist. Im Bewusstsein des interessierten Publikums ist es meistens das Glas des 19. Jahrhunderts und da vor allem das Hyalitglas. Aber dass gerade auch schon im 17. Jahrhundert die Buquoyschen Hütten einen ersten Höhepunkt hatten, wird vielfach vergessen. Es gab also damals ein Geschäft in Wien zum Beispiel, wo also die ganzen Diplomaten aus ganz Europa einkaufen konnten.
Die Ausstellung in Budweis dauert bis zum 2. Juni. Sollten Sie es jedoch bis dahin nicht schaffen, Südböhmen zu besuchen, haben Sie danach noch die Möglichkeit, die schönen Glasprodukte aus den Buchweuschen Hütten in Passau zu besichtigen. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Marketa Maurova.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Olaf Barth. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.